Ein Geisterschiff, verschwundene Menschen und eine Besatzung, die von ihren eigenen Wünschen in den Wahnsinn getrieben wird. Genauso wie hier diese Sendung, direkt nach dem Intro.
And now, with the good smell of greed, this is the Sci-Fi News Video Review. With your hosts, Daniel and Jens.
Da sind wir zurück an diesem schönen Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr den Horror eures Vertrauens erwartet. Ja, der Griffin Incident steht uns bevor. Strange New Worlds bricht auf wieder in ein weiteres Genre. Und zwar dieses Mal ist es Horror. Und Jens, du begleitest mich ja schon seit vielen Jahren. Mhm. Ich glaube, ich weiß etwas über dich. Ich glaube, dass du ganz großer Horror-Fan bist, weil, ich meine, wie sonst, da trägst du dich jeden Morgen und dein Spiegelbild im Spiegel. Da muss doch ja, was dran sein.
Ich habe nur darauf gewartet, auf diese schlechte Pointe.
Ja, und es kommt. Es kommt. Ich habe nicht enttäuscht.
Es ist doch schön mit dir, mein lieber Daniel. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite an unser liebes Publikum. Aber Verlässlichkeit, Daniel, das zeichnet dich ja auch. Und Volk, ja, dem darf man einfach nicht dem Zufall überlassen.
Richtig.
Und ja, ich bin tatsächlich ein großer Horror-Fan. Ja, ich mag auch die alten Klassiker, so also Schrecken von Amazonas, Tarantula, aber natürlich auch so diese modernen Klassiker wie Shining. Aber auch, keine Ahnung, The
Conjuring. Shining ist für dich ein moderner Klassiker?
Ein moderner Klassiker, ja.
Ja, man merkt, wie alt du bist.
Das ist ein moderner Klassiker. Wenn ich von Tarantula und Schrecken von Amazonas anfange, ist Shining tatsächlich ein moderner Klassiker. Tatsächlich. Aber, ja, Daniel, ich bin gespannt auf diese Episode und wir dürfen ja ganz im Horrorthema einen Aspekt nicht außen vor lassen. Es ist ja auch ein ganz neues Horrorprodukt angekündigt worden im Star Trek-Universum.
Nämlich, du meinst die zweite Staffel Starfleet Academy, oder?
Ja, genau, richtig. Nein, Shadow Frontier. Ja. Das neue Videogame mit Rolaren in der Hauptrolle.
Mit Rolaren im Horrorszenario, klaustrophobisches, enges Setting, ganz dicht. Genau. Und jetzt schon hier auf der USS Enterprise. Ja?
Und dann das größte Horrorerlebnis, wenn du jetzt mal an alle Filme zurückdenkst, die du so gesehen hast. Was war so ein Film, wo du gesagt hast, oh, da habe ich auch wirklich gegruselt. Was war das für dich?
Der schlimmste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe, das ist der Film The Descent. Der erzählt eine Geschichte von jungen Frauen und Männern, die, ich glaube, beim Wandern oder sowas in irgendeine Höhle steigen und aus dieser Höhle aber nicht mehr rauskommen. Und der Film ist auch unglaublich klaustrophobisch aus der Point-of-View-Perspektive, also mit dem Handy und Kamera haben sie dabei gefilmt. Und in dieser Höhle sind so, ja, sagen wir mal, sonderhafte Wesen. Und im Gegensatz zu diesen ganzen Splatter-Geschichten, was ja eigentlich nichts mit dem psychologischen Horror zu tun hat, Richtig. Hat es dieser Film geschafft, über die gesamte Spielzeit ein dauerhaftes Gefühl dieses unmittelbar bevorstehenden Schreckaugenblicks zu haben, wo es dir so permanent kalt den Rücken runterläuft. Und ich habe diesen Film ein einziges Mal gesehen und ich werde ihn nie wieder gucken.
Also der Film war quasi von Anfang an in deinem Kopf und für mich, Daniel, der größte Horror neben allen Filmen von René von Modisco natürlich.
Natürlich.
Tatsächlich das größte Horrorerlebnis Resident Evil 7 mit VR-Brille für PlayStation 4. Danach machst du nichts mehr. Also danach ist auch jeder Horrorfilm für dich eigentlich eine Kleinigkeit, unfassbares Gruselerlebnis. Aber
also das nächste Meeting mit dem Chef, total entspannt.
Ja, total entspannt. Total entspannt, auch wenn er wieder, ne, weißt du ja. Aber kommen wir doch mal hier heute zur aktuellen Strange World Episode. The Griffin Incident.
Ja, da ist er schon. Gucken Sie mal hier. Da ist der Griffin Incident. Der fängt auch wieder ganz, ganz dunkel und düster an, mein Lieber. Jetzt muss man natürlich vielleicht auch vorausschicken, also diese Folge wird jetzt kein moralisches Schwergewicht. das.
Nee, das nicht. Aber wie ich finde, wir haben ja verschiedenste Kategorien und wo wir uns auch mal ein Stück weit abarbeiten. Und ich muss sagen, schon der Beginn dieser Episode, dieser tiefe Blick in den Weltraum mit diesen kurzen Klängen und dann fliegt so das Shuttle herein, da weiß man schon so ein bisschen, was die Stunde geschlagen hat in dieser Episode. Und ich muss sagen, das zieht sich so von vorne bis hinten durch, dass diese Episode handwerklich hervorragend gemacht ist. Das möchte ich hier schon mal zu Beginn loslassen.
Ja, also klar, also das ist kein neues Inner Light, das ist schon richtig. Dafür fehlt der Episode tatsächlich so eine Idee, die ein bisschen weiter über die konkrete Handlung hinausweist. Aber diese konzentrierte Mischung aus Geisterschiff und psychologischem Horror und auch ein bisschen Charakterstudie, die funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Es ist gerade diese, wie soll ich sagen, diese Konzentration auf das Wesentliche, auf etablierte erzählerische Methoden dieses Genres, dass die Episode gut funktionieren lässt. Mhm. Man versucht jetzt eben nicht irgendwie Musical, Komödie, Metakommentar, nostalgisches Zitatfeuerwerk zu sein, sondern man nimmt diesmal tatsächlich eine ganz einfache Ausgangslage. Ein verschwundenes Schiff, eine tote Besatzung, ja, und eine tickende Uhr. Eine Bedrohung, die niemand versteht. Und das Pacing dieser Episode, das ist richtig gut. Das ist zwar alles sehr vertraut, weil sowas haben wir schon oft gesehen. Das gibt's in allen möglichen Genres oder eben auch Filmen gibt es genau solche Erzählungen. Mhm. Aber vertraut, Jens, für mich heißt das ja nicht zwingend langweilig. Weil entscheidend ist doch, wie kontrolliert wird dann diese Geschichte erzählt.
Vollkommen richtig. Und wir haben es ja hier mit drei Protagonisten erstmal in dieser Episode zu tun, nämlich La'an, Kirk und Spock. Und das fand ich ganz gut. Endlich mal auch ein bisschen Bürokratie hier in der Föderation. Die kommen nämlich von der Führungskräfteklausur. Ja, und finden dann zufällig ja dieses Schiff, The Griffin, weil da irgendwie haben sie ein Signal empfangen, dies, das. Ich frage mich, Daniel, dieses Szenario verlassenes Raumschiff, was ja meiner Meinung nach sich hervorragend für so eine Horror-Episode eignet, hatten wir das eigentlich schon mal in Star Trek so in dieser Form? Ich kann mich nicht konkret zurückerinnern. Wie geht's dir?
Also so wirklich Horror in diesem Sinne, glaube ich, nein. Ich habe mich sehr stark erinnert gefühlt an die eine Episode aus dem Firefly-Universum, wo die Crew der Serenity auf das Schiff trifft, das von den Reavern besucht wurde. Und da ein psychologisch sehr verstörtes Besatzungsmitglied aufgefunden wurde. Entschuldigung, du bist so schwer verständlich heute. Nein, also daran habe ich mich zurückerinnert gefühlt. Im Star Trek-Universum fällt mir das spontan jetzt auch nicht ein. Aber klar, verlassenes Geisterschiff gab es schon öfter. Aber um dem Ganzen ja noch mal ein bisschen mehr Kontext zu geben. Unerforschte Region, das kommt ja auch noch mit hinzu. Alte Föderationsfrequenz. Dann hast du natürlich den schönen Asteroiden. Und da ist die seit 9 Jahren vermisste USS Griffin. 300 Menschen. Aber das Schiff ist noch da, aber die Menschen sind weg. Keine Rettungskapsel, kein Shuttle. Und du hast dann auch zunächst keinen eindeutigen Hinweis oder dass man auch irgendwie eine Evakuierung hätte gesehen. Nein. Und gleichzeitig wird das Ganze dann noch, von der anderen Seite gezeigt. Du hast Systeme, deren Energie längst erschöpft sein müsste, die trotzdem funktionieren. Und dann kriegst du das typische Element, das auch so eine Episode braucht. Das haben wir gesagt, das ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Dann brauchst du natürlich noch einen Zeitdruck. Ohne Zeitdruck würde diese Handlung ja nicht funktionieren. Die Energie geht jetzt ja dann plötzlich zu Neige, wie die Enterprise eingetroffen ist. Und wir haben nur noch eine begrenzte Zeit. Aber das macht für mich so ein bisschen auch gutes Mystery aus. Da brauchst du keine komplizierte Erklärung, sondern eigentlich brauchst du nur einen ganz einfachen Widerspruch. Und der Widerspruch hier ist, das Schiff darf einfach nicht da sein, aber da ist es doch.
Und Mystery finde ich auch ein guter Hinweis. Es ist ja so ein bisschen was von beidem. Horror, Mystery, so ein bisschen auch hier X-Files und so. Und da bedarf es jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, einer konkret genauen Auflösung des Ganzen. Also wer sich an viele X-Files-Episoden erinnert, der weiß natürlich, okay, dass auch da immer vieles im Unklaren war. Warum ist das jetzt so gewesen? Und dann gibt es vielleicht noch so eine Schlusseinstellung und dann, oh, okay, der ist doch nicht tot oder so. Also damit spielt man hier sehr geschickt. Und ich muss sagen, was mir zu Beginn auch sehr gut gefallen hat, die Schnitte, Also man geht
mit dem Messer,
auf verschiedene Orte. Naja, die auch. Verschiedene Orte des Raumschiffes und der Dialog setzt sich fort und man blendet immer verschiedene Orte ein. Das hat man am Anfang sehr klug gelöst, muss ich sagen. Und ist dir ganz am Anfang aufgefallen, wo sie, ich glaube, das ist wirklich ziemlich zu Beginn, laufen sie durch so einen Korridor und da läuft schon irgendwas so im Hintergrund rum. Das kann man so am Rand erkennen. Also da hat man wirklich, also Regie auch tipptopp hier in dem Moment, muss ich
absolut
sagen.
Also gut inszeniert. Überhaupt nichts Neues. Also diese Bewegung im Hintergrund, dass dann später das Aufsetzen im Krankenbett, ja, na klar kommt das. Klar. Sowieso, ist klar. Aber sie bedienen sich halt hier an etablierten und funktionierenden Methoden. Und ich habe eine Frage an dich, Jens. Warum wirkt es denn für dich bedrohlich, das Ganze?
Das ist eine gute Frage. Für mich die Bedrohlichkeit erstmal die Ausgangslage. Also großes, riesiges Raumschiff und die Crew ist aus unerklärlicher Weise weg. Also irgendwas ist ja mit der Crew passiert und wir wissen bis dato ja nicht was. Das erfahren wir ja erst im Verlauf der Episode. Und ist natürlich die ganze Inszenierung der Episode. Ob das jetzt Lichtgestaltung etc. ist. Also ganz grundtypische Merkmale eigentlich aus diesem Horrorgenre. Und das macht für mich auch den Mix aus, dass man das hier gut transportiert hat, später auch in die eigentlichen Charakterstudien, diese kleinen Charakterstudien der Protagonisten, Kirk, Spock und auch La'an. Gerade auch dieses, Kirk hadert ja dann ein Stück weit damit, dieses Vatersein, was er verpasst und die Familie kriegt er nicht unter einen Hut. Und dann diese Schreie aus dem Off seines Sohns, ja, den er irgendwie vermeintlich hört oder sieht. Also ist so ein Gesamtpaket für mich, was für mich diese Bedrohlichkeit und auch diese gute Inszenierung ausmacht.
Ich habe mal ein bisschen versucht und wir haben ja auch immer wieder gesagt, wir legen da Wert drauf, dass wir auch Nachvollziehbarkeit reinbringen. Mal so ein bisschen auf so einer objektiven Ebene die Handwerklichkeit der Episode uns genauer angucken. Ich bin da irgendwie zum Schluss gekommen, die Griffin, auch als Protagonist dieser Episode wirkt nicht deshalb bedrohlich, weil da irgendwie alles kaputt ist. Nein, ganz im Gegenteil. Sie wirkt nur deswegen bedrohlich, weil fast gar nichts zerstört ist. Mhm. Jetzt kann man oberflächlich sagen, oh, billig, da haben sie die gleiche Kulisse genommen. Nee, aber ich sehe das an dieser Stelle tatsächlich als erzählerisches Element. Wir haben ein fast nicht zerstörtes Schiff. Es fehlen aber diese normalen Hintergrundgeräusche von so einem lebenden Raumschiff. Keine Maschinen, keine Stimmen, kein Alltag. Und damit wird der leere Korridor nicht nur die Kulisse, sondern der leere Korridor als solches, als Statement, der vollkommen intakte leere Korridor, der ist schon die erste Form der Bedrohung. Und genau das macht es irgendwie so unheimlich. Und man legt dann auch das Rätsel, das die Crew da gemeinsam entschlüsseln muss, sehr sinnvoll und sehr geordnet irgendwie übereinander. Du hast das unversehrte Schiff, du hast da Energie, die da nicht mehr sein dürfte, du hast diese Frau, die dann auftaucht und wieder verschwindet. Es gibt verschiedene Spuren von gewissen Enterkommandos, leere Leichensäcke, Berichte über Gewalt und so steigert sich das immer höher in so eine höhere Potenz rein. Und zum Schluss natürlich auch diese Erkenntnis, dass die Crew der Enterprise längst manipuliert wird. Und das Tolle daran ist irgendwie, jede Antwort, die du vermeintlich bekommst in dieser Erzählung, macht das Problem immer nur noch größer. Setzt dann auch die Handlung nicht zurück. Es wird zu keinem einzigen Augenblick in der Episode sowas wie ein Moment des Verschnaufens ermöglicht, sondern ganz im Gegenteil. Jede Antwort, die du kriegst, die zieht die Schlinge um den Hals enger. Und auch gerade die Griffin als Monster, das Schiff als Monster greift aber die Opfer nicht nur einfach körperlich an, sondern sie findet ja heraus, wonach der Mensch sich sehnt, wovor er Angst hat, welche Last er auch am liebsten abwerfen möchte. Und dann macht sie was ganz Perfides, die Griffin. Sie verspricht Befreiung.
Befreiung, genau. Und das lässt sich ja am besten vielleicht an der Figur Bock auch so ein bisschen herleiten.
Ja, mit seiner T'Pring.
T'Pring mir mal ein Bier ist nämlich auch mit am Start, also zumindest in seiner Vorstellung, wobei das ja auch ein sehr geschicktes Stilmittel hier ist. Wir haben ja tatsächlich mal Konsequenzen hier in dieser Episode. Also es ist ja Spock bekommt ja in einer sehr brutalen Szene für Star Trek seine Ohren abgeschnitten. Er soll sich doch endlich von seinem Vulkanier-Dasein befreien. Das ist aber nicht, wie man denken würde, am Ende, oh, ich wache auf einem Traum auf und mir ist nichts passiert. Nein, das passiert wirklich.
Und das hat er sich ja dann auch letztendlich selbst in irgendeiner Art und Weise zugefügt, ne?
Genau, genau. Und genauso ist es mit La'an und Kirk. Ja, La'an fuchtelt da ja mit dem Messer herum und trifft Kirk. Und all das ist real und du sagst es genau richtig. Es gibt da so Kernelemente, von denen sich vielleicht jeder befreien möchte. Bei Spock ist es natürlich dieser Aspekt des Vulkanierseins. Ja, warum bist du nicht komplett menschlich? Komm, ich helfe dir dabei. Bei Kirk ist es natürlich diese Sehnsucht, vielleicht Familie, und da bin ich vielleicht auch deine Interpretation gespannt, Familie und Beruf mehr zu vereinen mit der riesigen Angst davor, dem Vatersein nicht gerecht zu werden, aufgrund seiner eigenen Erfahrung offensichtlich, die er mit seinem Vater gemacht hat. Und er ertappt sich dabei, wie er eigentlich genau so agiert wie sein Vater. Und vielleicht hast du da eine andere Interpretation, aber auch das ist klar, wir kennen die Figur Kirk und wir wissen auch, was mit seinem Sohn passiert in Star Trek 2 und auch seine verkorkste Beziehung. Aber dennoch, obwohl wir das alles wissen, trägt das was zur Charaktertiefe der Figur Kirk bei, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ganz selten, dass also jetzt die Prequel-Serie tatsächlich die Figur erweitert und nicht nur nach vorne referenziert. Und also es geht ja im weitesten Sinne darum, dass das Schiff erstmal die schlimmsten Ängste aufzeigt. Und dann so eine verführerische Lösung parat hat, die aber für uns als externen Betrachter selbstzerstörerisch wirken. Pike zum Beispiel, er schneidet sich ja dann in der Küche schön die Finger ab. er möchte ja irgendwo seine Verantwortung und seinen Ruhm hinter sich lassen und einfach nur der Koch sein. Una möchte ihre Diskriminierung ablegen, die unter der sie immer leidet. Du hast auch gerade Spock schon angesprochen, einen Teil seiner Identität zu entfernen, den er persönlich immer als Belastung erlebt und wo er sich auch selbst mit sich selbst noch gar nicht im Reinen ist. Kirk wiederum, der akzeptieren möchte, dass er nicht alle Menschen retten kann. Und La'an, ja, die möchte sich die Verpflichtung gegenüber ihrer eigenen Starfleet-Familie vielleicht so ein bisschen entledigen. Und genau an diesem Punkt, da verspricht das Schiff die Freiheit. Man wird aber dann trotzdem nicht von seinen Belastungen befreit. Man wird dann sozusagen so lange zerlegt, bis dann gar nichts mehr übrig ist. Und deshalb, finde ich, passen dann auch diese drastischen Bilder. Wir haben ja öfter mal kritisiert, wie man da E-Chip auch das Auge aussticht. Weil auf da ist Paris keine.
Vergessen.
Ja, auf der, genau. Weil da ist keine erzählerische Substanz dahinter. Das ist einfach nur Splatter. Und das Abschneiden von Spocks Ohren ist eben in diesem Fall nicht nur irgend so ein beliebiger Gruseleffekt, sondern es ist die Visualisierung dieses Identitätskonflikts, den er hat. Ja, und das fand ich super spannend, weil die Episode ist visuell ziemlich hart und auch sehr, sehr untypisch für das Franchise. Da hast du dann auch die Selbstverstümmelung von Pike da in der Küche. Der private Rückzugsort, der geht halt ohne Finger. Und dann hast du Sam Kirk, der ja wohl das grauenhafteste aller Enden erfährt, und damit auch so den direkten Kontrapunkt setzt zu dem, was Kirks Vorstellung ja wäre, was es ausmacht, die Familie zu beschützen. Und da fand ich es wirklich gut gemacht. Also man musste aktiv zugucken, weil jedes Bild auch eine gewisse Nuance mitbringt. Du kannst da nicht passiv dabei sein. Und all das Gesagte, was wir jetzt vorgetragen haben und auch all das Gezeigte, ist auch deswegen so hart, weil es ja komplett konträr zu diesem optimistischen Welt von Starfleet stattfindet. Und der gute Horror, der entsteht halt nicht aus Schmutz und Perversion, sondern der gute Horror, erzählerisch betrachtet, der entsteht ja dramaturgisch, weil man einen vertrauten Ort nimmt und vertraute Menschen. Und diese beiden Dinge funktionieren dann plötzlich falsch. Das macht guten Horror aus, finde ich.
Ja, da hast du jetzt schon sehr viel, sehr gut zusammengefasst. Ich habe an einem Punkt habe ich mich tatsächlich an eine TNG und TOS-Episode erinnert und ich dachte, es geht vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Und zwar The Naked Now und The Naked Time. Das waren so Episoden in TOS und TNG. Die Kenner werden sich daran erinnern, wo auch die Crew so ein bisschen durchgedreht ist und Leute ins All gebeamt hat und jemand wurde in Uniform unter der Dusche irgendwie erwischt oder so. Das war so eine Episode, die dann aber mit so einem Virus begründet war, warum die Crew so agiert hat. Und das haben wir ja hier nicht, sondern hier ist das ja eher, ja, warum agiert die Griffin, wie sie agiert? Wir wissen es nicht, das bleibt Teil des großen Geheimnisses dieser Episode. Und wenn wir nochmal auf die drei Protagonisten zu sprechen kommen, die ja dann auf der Griffin waren. Und ich muss sagen, rein handwerklich, wie man das inszeniert hat, dass, ich sag mal, ich glaube, zur Mitte der Episode dann halt Pike, Una und Sam Kirk auf die Enterprise kommen, da denkt man ja tatsächlich am Anfang, okay, die sind wirklich da. Weil wir haben ja hier diese Boje da hingeschickt und mit all den Informationen. Und dann muss ich sagen, das hat mich dann doch ein Stück weit überrascht. Und das spricht auch für die Episode, dass es gut gemacht ist, als Una und Kirk dann Spock wieder auf die Krankenstation bringen und sagen, oh, Moment mal, mein lieber Freund, wir sind ja noch gar nicht fertig. Also auch das, muss ich sagen, war jetzt nicht unbedingt so krass vorauszusehen, dass es noch mal diesen Twist gibt innerhalb dieser Episode.
Ja. Ja, also dadurch wirkt sie auch frisch und wie ich vorhin eben sagte, jede vermeintliche Antwort, die du kriegst, dramatisiert das Ganze nochmal um eine Potenz hoch. Jetzt hast du vorhin schon Kirk angesprochen und seinen Sohn David. Freut mich übrigens sehr, dass du das angesprochen hast. Auch dieses Thema Kirk möchte der bessere Vater sein im Vergleich zu seinem, aber er hat ein Geschenk für seinen Sohn dabei. Mhm. Jetzt ist das oberflächlich vielleicht irgendwie, ja, ist ein nettes, sympathisches Detail. Aber dann später in der Episode erzählt Sam eben vom selben Vater, dass der ebenfalls immer nur so Geschenke von seinen Reisen mitgebracht hat. Und dass diese Geschenke aber kein Ersatz für die gemeinsame Zeit, die man sich gewünscht hätte, war. Und da muss dann der Kirk natürlich auch erkennen, er ist in dasselbe Muster gefallen. Das macht ihn jetzt nicht zum schlechten Menschen, aber es zeigt auch die spätere Distanz, die er dann hat. Die entsteht nicht durch eine einzigen großen Entscheidung, sondern das sind so kleine Dinge. Es ist hier mal ein Kompromiss, es ist hier mal ein wichtiger Termin bei Starfleet. Und immer ist aber Starfleet an erster Stelle. Und das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Genau dadurch kriegt die Episode so den Ton eines fehlenden Kapitels von Kirk. Wir kriegen wirklich noch mal was Interessantes, Neues und Passendes in seiner Biografie gezeigt. Und das ist wirklich, also das ist als solches schon eine Leistung, weil das ist ja eine Prequel-Serie, die ja immer auch immer die Hürde zu überwinden hat. Schaffe ich es denn noch mal etwas zu erzählen, das tatsächlich dann nachträgt? Und erinnert man sich dann eben auch an die Szenen in den Kinofilmen mit seinem Sohn, dann macht das jetzt plötzlich umso mehr Sinn. Ja. Und dann kommt wieder die USS Griffins ins Spiel, die dann genau diese Hoffnung, die sich dann plötzlich zwischen den beiden auch ergibt, Sam und Tiberius, diese Hoffnung wird dann wieder zerstört. Und auch das wieder ein großartiger Augenblick. Und ganz wichtig für den zukünftigen Captain Kirk, die Figur und auch der Schauspieler sind ja durchaus einiger Kritik ausgesetzt. Wichtig ist doch hier in dieser Episode, dass man Kirk nicht über Coolness oder Draufgängertum stilisiert, sondern seine Angst. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die große Brücke zu einem sci-fi-news.de Goldstandard. Seine Angst ist ja genau dieselbe, die wir auch schon in der fantastischen Episode, die wir im sci-fi-news.de Goldstandard besprochen haben, TOS, du wirst uns jetzt gleich den Titel verraten.
Balance of Terror.
Balance of Terror, die er sich stellt und auch gegenüber McCoy stellt. Wie kann es denn sein oder wie gehe ich damit um, mit einer einzigen Entscheidung das Schicksal von so vielen Leuten in der Hand zu haben? Und hier sagt er genau dieselbe Frage. Was geschieht, wenn ich jemanden nicht retten kann? Und das Schiff, die Griffin, sagt, er muss es aber akzeptieren, dass das einfach zum Job gehört. Der Captain kann nicht immer alle retten. Ja, und jetzt pass auf. Und schon wieder dieser Twist in der vermeintlichen Antwort. Aus dem Mund des Antagonisten ist diese schwierige Einsicht dann eher eine Einladung zur Gleichgültigkeit, die genau das mental Erreichte wieder zerstört.
Und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Bildsprache, weil du eben gesagt hast, da ist jede kleine Szene, hat da irgendwie auch so ein bisschen, da muss man mal genauer hinschauen. Wenn wir jetzt zu diesem Handlungsstrang mit Kirk ans Ende springen dieser Episode.
Ja, gerne.
Es gibt endlich mal in New Trek, in Strange New Worlds oder Strange Worlds, wie es ja wirklich heißt. Wir beide wissen das.
Von Markus Söder persönlich umbenannt.
Ja, selbstverständlich. Es gibt ja tatsächlich eine nachvollziehbare Konsequenz am Ende der Episode, sehr ruhig vorgetragen und in der Bildsprache diesmal hervorragend. Du erinnerst dich vielleicht am Ende, Kirk versucht quasi jetzt Kontakt zu Carol aufzunehmen. Ja, Uhura reicht ihm noch schön Kekse. Und dann Bildsprache drauf achten. Die Kamera geht raus und er bekommt aber keine Verbindung. Also solange die Kamera auf dieses Setup hält, gibt es keine Verbindung. Das heißt, es gibt nicht dieses, ich rufe mal Carol an, ist doch alles gut, wie wir das halt so kennen auf Strange New Worlds, lass mal einen saufen, sondern der Zuschauer wird hier im Ungewissen gelassen, ob das überhaupt irgendwie Früchte trägt, ob überhaupt eine Verbindung zustande kommt und wie dieses Gespräch am Ende verläuft. Und das, muss ich sagen, ist in der Bildsprache ganz hervorragend gemacht. Ganz hervorragend. Und genauso wie das Ende von Spock. Und kleiner Spoiler, vielleicht, nee, ist kein Spoiler, weil ich weiß es ja nicht. Vielleicht erleben wir hier auch so einen Twist des Charakters Spock, denn er sagt ja am Ende, sie hat mich zurück zur Logik gebracht. Also es ging ja gar nicht darum, die Figur, dass er jetzt irgendwie sich Tilpring irgendwie nahe fühlen will, sondern für das, was sie steht, sondern für Logik. Und das sagt Spock am Ende auch. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht so ein Stück weit auch der Wendepunkt ist für den Charakter Spock, der sich jetzt mehr, viel mehr auf seine vulkanische Seite verlässt, als auf seine menschliche Intuition vielleicht. Spannend auf jeden Fall, sehr spannend gemacht.
Ja, absolut. Also zu T'Pring und Spock werde ich vielleicht ein bisschen später noch ein bisschen was sagen. Die von dir angesprochene letzte Sequenz, Kirk behauptet zuerst, es geht ihm gut. Seine Körpersprache, sein Zögern und auch diese Reaktion auf Unas Fürsorge, die erzählt genau das Gegenteil. Und
richtig.
Dann will er das Ganze abschließen mit Worten, stellt aber, also der Zuschauer stellt dabei fest, nee, sein Körper und sein Geist ist vielleicht immer irgendwie noch auf der Griffin. Und es endet dann nicht in der Bar und dann wird noch einer gesoffen, sondern es ist ein richtig gutes, leises Ende für Kirk. Kein großer Monolog, keine schnelle Heilung, ganz im Gegenteil. Das nimmt er ja mit. Nur eben die Erkenntnis, dass er irgendeinem Teil von sich vielleicht auch nicht mehr vollständig vertrauen kann. Und das alles in Kombination mit diesen vielen Hinweisen auf David Marcus und auch seine spätere Reaktion, als die Klingonen ihn dann halt erstechen. Er wird ja dann selbst voll Hass erfüllt im Kinofilm und will also Rache üben. Und genau das hier ergibt dem Ganzen noch so einen gewissen Background, der das umso mehr nachvollziehbar macht. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, klar, die Griffin hat nichts mit Davids späterem Tod zu tun und so weiter. Aber natürlich, wie die Figur und die Vaterrolle von Kirk hier geformt wurde. Wir sehen einen Vater, der glaubt, noch Zeit zu haben. Und das ist eines der größten Missverständnisse, die man, glaube ich, als Vater überhaupt haben kann. Das zum Thema Kirk. Und jetzt bin ich ganz froh.
Zum Thema
Ich wollte ja noch ein bisschen was mit Spock und T'Pring einfließen lassen. Bisher war ja T'Pring immer so auch so das Comic-Element. Ja, so ein romantischer Fanservice vielleicht ein bisschen noch. Und jetzt erleben wir sie aber als das perfekte Instrument auf Spocks Identität, weil sie kennt seine Unsicherheit. Und wir haben uns ja in den bisherigen Reviews auch zu dieser Beziehung zwischen den beiden immer schon sehr, naja, abfällig geäußert, weil sie seltenst nachvollziehbar und einfach auch vollkommen überzogen war. Aber in diesem Augenblick, da kann sie halt glaubwürdig behaupten, seine Menschlichkeit ist die Stärke und die vulkanische Seite das eigentliche Hindernis. Und dann schnipp, schnapp, Ohren ab. Na klar, das richtig. Ist verführerisch für Spock, weil er ja immer wieder unter diesem Widerspruch der beiden Welten gelitten hat. Und dann hast du dieses dramatische, drastische Bild, wo wirklich die Ohren abgeschnitten werden. Aber es ist, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, es ist nicht beliebig. Es ist nicht einfach nur Splatter und Gore, sondern es ist das sichtbarste Zeichen seiner vulkanischen Identität. Also auch das Thema gesehen werden, Selbstidentität. Ja, und die Griffin reduziert das auf einen chirurgischen Eingriff. Das fand ich natürlich schon sehr geschickt gemacht. Und Spock gewinnt am Ende nicht, weil er weniger empfindet. Er gewinnt, weil er erkennt, dass die Erinnerung einfach zu ihm gehört. Und als er das eben begreift, kann man ihn auch nicht mehr benutzen. Und er wächst als Figur über sich hinaus.
Mhm. Ja, interessante Interpretation.
Eine Sache noch. Hier wird dann Kirk zum ersten Mal mit James angesprochen.
Ja. So. kommen wir vielleicht nochmal zur dritten Protagonistin, La'an.
Ja.
Die ja in ihrer Rolle sich verantwortlich fühlt für die Besatzung, genauso wie Rose Harper.
Genau,
diese Harper. Sicherheitsoffizierin, die offensichtlich ja einen Großteil der Crew in den Weltraum gebeamt hat, weil sich alle merkwürdig verhalten, nur sie natürlich nicht.
Ja, weil das ja klar ist.
Genau, und da lässt uns ja auch diese Episode so ein Stück weit im Dunkeln, auch geschickt gemacht. Wer war denn jetzt wirklich das Problem? Also gab es tatsächlich dieses Fehlverhalten der Crew, dieses komische Verhalten der Crew, das Harper in ihrem Logbuch schildert? Oder ist eigentlich nur Harper das Problem gewesen und hat all das verursacht? Also das ist ja auch eine Stärke dieser Episode. Wir wissen das nicht. Und ich habe eben gesagt, so Mystery-Horror, so à la Akte X, dem verzeiht man ja ein bisschen am Ende auch, wenn das nicht so konkret aufgelöst wird. Und jetzt haben wir ja diese Schlussszene, wo Harper noch mal so winkt aus dem Fenster,
ja.
der Griffin.
Da habe ich mir ja auch gedacht, Mensch, La'an und Harper als gegenseitiges Spiegelbild zueinander, ist vielleicht Harper einfach nicht nur irgendein Geist, sondern ist sie vielleicht auch so eine mögliche Zukunftsversion von La'an?
Und jetzt denk noch mal an diese Mutationen, die ja La'an offensichtlich durchlebt. Also bekommen wir da vielleicht irgendwas schon vorausgesagt, weil, Daniel, wir wissen ja, in der fünften Staffel Strange New Worlds werden eigentlich die Charaktere aus Toth etabliert in dieser Serie. Das heißt, man müsste ja in der Theorie La'an in Staffel 4 irgendwie rausschreiben und man hat vielleicht jetzt schon mal so Dinge fallen lassen, Mensch, ich fühle mich irgendwie anders und jetzt diese Geschichte mit Harper steckt vielleicht mehr dahinter, genau wie mit Division 12, also die geheime Geheimorganisation der geheimen Sektion 31 offensichtlich, die nur Division 12 kann das Rätsel lösen. Aber egal, vielleicht bekommen wir hier schon einen Vorgeschmack, wie es vielleicht enden wird. Vielleicht nicht konkret genauso, aber vielleicht ein wenig.
Und auch dort wieder, also La'an wird ja dort angegriffen, wo sie eigentlich ihre Stärke hat. Und plötzlich wird dann die Loyalität zu den Regeln die größte offene Flanke. Und sie wird genau dort attackiert. Dann hast du natürlich auch die Frage, also kommt sie überhaupt unbeschadet zurück? Oder nimmt sie da irgendetwas mit? Sie ist körperlich gerettet, aber sie kriegt halt auch überhaupt keine Antwort. Ihre Figur wird in der Episode nochmal ganz deutlich auf Sicherheit, auf Kontrolle, auf Klarheit betoniert. Und vielleicht ist ja genau das dann auch das Schlimmste, was sie mitbringen kann, diese Unsicherheit. Und sie muss die Enterprise irgendwie verlassen. Konkreter Hinweis ist da jetzt natürlich noch nicht mit eingeflossen, aber auch in den Rückblenden, die wir da bisher in den ersten beiden Episoden gesehen haben, ist es ja schon angesprochen worden. Naja, gut. Und jetzt hast du eben ausgerechnet die Person, die das Schiff beschützen soll, ermordet am Ende dann fast die gesamte Besatzung. Das so als Vorsehung für das, was vielleicht mit La'an irgendwann mal passieren könnte. Und auch vor allem, weil man es kaum ausspricht in der Episode, ist es etwas, was genauso wie du es mit Akte X immer vorhin so schön verglichen hast, das schwebt dann so im Hintergrund mit und zeigt ja auch, Pflichtbewusstsein kann irgendwie auch zur Waffe werden, wenn es im Kopf nicht mehr ganz passt. Ich bin gespannt, La'an ist ja eine meiner Lieblingsfiguren, wohin ihre Reise da noch gehen wird. Ja, und ich meine, wir haben ja nur 10 Episoden. Insofern.
Ich muss sagen, dass das ist auch einer der kleinen Kritikpunkte, die ich an dieser Episode tatsächlich habe. Wir haben sehr schöne, gute Auflösung auch zum Ende, auch das mit Spock und Chapel, das ist gut gemacht, das ist ruhig, das ist nicht dieses übliche, wir haben es eben schon gesagt, ach komm, Schwamm drüber, ne? Sondern das ist nachdenklich, das stimmt nachdenklich. Ein bisschen fällt dabei die Auflösung rund um La'an und Pike ab bei mir. Weil das ist so ein bisschen so, ach komm, ja, ich habe den Bericht nicht erwähnt, jetzt setz dich hin und sauf halt ein, ich kann auch einen Befehl draus machen, wenn du willst. Und dann erzählt er irgendwas, ja, von einer schönen Scheune, wo er mal Angst gehabt hat. Fand ich dann in der Tiefe ein bisschen schwach, muss ich sagen. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt für mich an dieser Episode, die ich sonst hervorragend finde. Hast du das ähnlich empfunden oder hat dich das abgeholt, da nochmal die Szene mit Pike und La'an am Ende?
Ich habe da auch so ein bisschen zurückgedacht an die erste Episode, wo man ja auch sich dazu entschieden hat in Episode 1, ja, das mit den Dinosauriern und der Entstehung der Menschheit, das erzählen wir aber besser keinem.
Genau.
Da habe ich im Review zur ersten Episode dem keine weitere Bedeutung zugeschenkt, zugeschrieben. Jetzt haben wir aber so etwas Ähnliches wieder. Starfleet muss ja nicht alles wissen. Und da bin ich jetzt inzwischen auch in Bezug auf Episode 1 nicht mehr ganz so happy mit, weil wie hat er denn hier noch den armen Wesley Crusher zur Sau gemacht, Captain Picard. Deine oberste Verantwortung ist immer der Wahrheit gegenüber und hier und da und sowieso. Jetzt haben wir das zum wiederholten Mal und das passiert dann dramaturgisch ja, um das Gezeigte zu verstärken. Das ist ja der Ansatz im Drehbuch. Boah, das war jetzt so dramatisch und so gefährlich und so wild. Das dürfen wir aber gar keinem erzählen. Aber das konterkariert ja komplett die Intention von Starfleet und auch diesem Aspekt, also dass man, wenn jemand objektiv nicht an seinen Handlungen schuld ist, ihn auch nicht verantwortlich macht. Wir erinnern uns mal an die großartige TNG-Episode, wo hier Dr. Crusher auf einmal vermeintlich durchdreht und der Captain sie aber nicht irgendwie als ihres Weibsbild abstempelt, sondern ihren Behauptungen, die nimmt er erstmal für bare Münze und verfolgt das auf wissenschaftlicher Ebene bis zum Ende, weil es ist ja kein Schaden entstanden. Mein Gott, wenn sie krank ist, dann ist sie krank gewesen, sei es drum, da entsteht kein Schaden darin, da kann man das mal offen ansprechen. Und in einer Kultur, die dann auf Wissen, Transparenz und auch gemeinsamer Bewertung oder Auswertung beruht, so wie es ja eigentlich sein sollte, da ist dann dieses Verschweigen eigentlich gar nicht so schlau erzählerisch, weil das ja so ein gewisser Art Datenverlust ist.
Ja, ist so ein bisschen auch hier so ein bisschen wie ich glaube, Thomas de Maizière, das als Innenminister vor einigen Jahren mal gesagt hat, irgendwie Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Ja, also so ein bisschen damit spielen, ja, wir wissen natürlich viel, viel mehr. Das ist so ein bisschen, was ich so ein bisschen mit Schwurbelei meinte in der Kritik zur Episode 1, wo er dann auch der Admiral, ja komm, das erzählen wir besser keinem hier, ne? Und ich gebe dir recht, das ist schon wieder so ein Vorfall, na ja, ich erwähne das gegenüber Starfleet, nicht? Also im Kleinen wie im Großen lügt und biegt man sich die Wahrheit zurecht, wie man möchte. Und ja, das ist für mich nicht unbedingt so etwas von fortschrittlicher Gesellschaft oder von einer Sternenflotte, die besser ist als Regime XY in der jetzigen Zeit. Und das ist für mich so ein mieser Beigeschmack immer, finde ich.
Und insbesondere, weil es ja theoretisch auf wissenschaftlicher Ebene ja sogar ein Potenzial für Aufklärung gäbe. Die Crew der Griffin ist ja offenbar auch deshalb verstorben, weil man dort die Zeichen nicht richtig gedeutet hat. Gerade deswegen müsste ja eine Enterprise genau jedes Detail dokumentieren, protokollieren, weitergeben, weil es könnte ja mal nochmal zu so einem Phänomen kommen. Was hat denn Picard Data ständig gefragt? Haben wir da irgendwas in unserer Datenbank? Und dann gab es da schon mal einen Vorfall im Außenposten sowieso. Ja. Und auch hier könnte man ja auch medizinische und psychologische Nachwirkungen untersuchen und erforschen. Division 12 könnte sich um die unerklärlichen Phänomene kümmern und die Ghostbusters rufen. All das entbindet Pike ja nicht von seiner Pflicht der vollständigen Darstellung.
Ja, und das ist doch ein bisschen wieder diese Abkürzung, nicht nur in Strange New World, sondern generell in diesen neuen Star Trek-Formaten. Jetzt will ich auch nicht verschweigen, dass es so etwas auch sicherlich, ja.
Ich möchte nämlich noch einen Punkt als Argumentationsverstärkung damit einfließen lassen. Mhm. Es ist ja auch der Abbruch und die Abkehr von der eigentlichen wissenschaftlichen Neugier, die Star Trek definiert. Mhm. Und deswegen tut das schon so ein bisschen weh.
Ja, ich bin da total bei dir. Deswegen habe ich diesen Aspekt ja eben auch noch mal angesprochen. Ich möchte aber auch nicht ausklammern, dass es so etwas wahrscheinlich auch in den alten Star Trek-Serien gegeben hat, wie, ja, ich habe das jetzt mal in ihrer Personalakte nicht vermerkt oder so. Also nur um das klarzustellen, dass das wahrscheinlich auch in den alten Serien hin und wieder vorgekommen ist. Aber wir sprechen ja über Strange New Worlds und nicht die alten Serien, mein lieber Daniel. Und wir haben jetzt ziemlich lange über diese Episode geredet und das zeigt ja, dass sie es wert war, weil wir jetzt hier auch wir haben uns nicht in Rage geredet, sondern wir haben ganz vernünftig über diese Episode gesprochen, die wir offensichtlich beide als sehr ansehnlich empfunden haben. Und ich weiß nicht, hast du noch Punkte? Sonst würde ich vielleicht in ein ganz kurzes Fazit wechseln.
Nee, gerne dein Fazit, freue ich mich drauf, mein Lieber.
Ja, und dadurch, dass wir jetzt so lange geredet haben und eigentlich auch schon alle Dinge herausgearbeitet haben, die ich jetzt nicht im kleinsten Detail wiederholen möchte. Für mich ist hier die zweite Episode der vierten Staffel, The Griffin Incident, eine ganz hervorragende Episode, wenn auch ungewöhnlich, im Horror-Mystery-Genre angesiedelt. Ich habe mich versucht zurückerinnern, ja, gab es denn früher schon mal so eine Grusel-Episode? Und da habe ich mich als Jugendlicher, glaube ich, am meisten gegruselt, erst aus Strahlung. Auf Deutsch hieß sie, glaube ich, Illusion oder Wirklichkeit, TNG, mit diesem Wesen Nagilum, was die Enterprise in so eine Art riesiges Weltraumlabor gelockt hat. Und da kam es auch zu einer Szene mit der USS Yamamoto, hieß sie, glaube ich, dem Schwesterschiff der Enterprise, wo Worf und Riker dann dort alleine auf diesem Schwesterschiff waren und untersucht haben, was denn da los ist. So ein bisschen hat mich das daran erinnert tatsächlich. Aber so eine klassische Horror-Episode im Star Trek-Universum, nee, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Und von daher sehr erfrischend. Und wir haben die charakterlichen Details und das alles, was diese Episode ausmacht, eben schon sehr konkret beschrieben. Für mich eine der handwerklich besten Episoden von Star Trek Strange New Worlds mit echten Konsequenzen für die Protagonisten, mit ein bisschen Abstufung dieses ganze Thema La'an und Pike. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, aber sei es drum. Für mich als Horror- und Mystery-Fan, der früher auch gerne Akte X etc. geschaut hat, ist das eine echte Bereicherung. Und gerade auch, dass das Ende nicht aufgelöst wird. Und ja, jetzt gibt es da Division 12, die da das Raumschiff rausschleppt und da winkt man nochmal fröhlich durchs Fenster. Wir wissen nicht alle, was passiert. Wir wissen nicht genau, was hat die Griffin ausgemacht? Was ist da passiert? Was ist mit der alten Crew passiert? Wer war da wirklich derjenige, der durchgedreht ist? War es wirklich die Crew? War es Rose Harper? All das bleibt offen, aber das ist okay für mich, weil es genau zu diesem Genre passt. Und es gibt diesen Charakteren Tiefe, gerade in Hinblick auf Kirk und Spock. Ganz wunderbar gemacht, ganz tolle Bildsprache. Und kleine Abstriche gibt es, aber ich gebe dieser Episode tatsächlich, Daniel, 4 von 5 Punkten.
Stark, mein Lieber. Stark. Du, da bist du ja vermutlich auch Mitglied im Galileo 7 Mystery Team, oder?
Ja, natürlich. Klar. Ja. Ich teste auch wieder Wasserrutschen.
Mit dem nackten Arsch.
Ja, natürlich, klar.
Ja, schön. Ja, also ich fange nochmal mit dem größten Kritikpunkt an, weil alles Positive haben wir vorhin schon gesagt. In diesem Setting Starfleet, wo man doch so viel Wert legt auf Ehrlichkeit und Wahrheit und wissenschaftliche Erforschung und Ergründung, ist das Verschweigen dieses Griffin-Incidents ein Verlust. Ein Verlust für das Star Trek-Universum und dementsprechend auch erzählerisch. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn diese Entscheidung von Pike deuten oder wie kann ich sie lesen? Ist es die Kapitulation vor dem Unbegreiflichen? Wenn ja, dann wäre das ja doch für einen Starfleet-Captain das Schlimmste, was er haben kann, weil er dringt doch dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Und das Unbegreifliche, Unerforschte sollte eigentlich gerade doch die gegenteilige Reaktion auslösen, als einfach nur zu sagen, ach ja, manches lässt sich halt einfach nicht objektiv einordnen, tschüss. Er hat am Ende ja noch diesen Satz über die grenzenlose Schönheit und den grenzenlosen Schrecken des Weltraums. Das ist einer der besten Momente der Folge. Aber die daraus gezogene Konsequenz ist die fragwürdigste. Das ist so ein krasser Gegensatz. Er sagt einfach, naja, Fall abgeschlossen, tschüss. Er zeigt mir da auch zu wenig Demut vor dem Unbekannten. Und es wirkt für mich einfach auch erzählerisch wie so ein Abbruch, der da nicht hingehört. Man hört jetzt einfach auf, so, Sendezeit ist zu Ende. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Neugier und ja, schönen Abend noch. Und dieses ganze Thema, was dann tatsächlich auf der Griffin passiert ist, das ist etwas, was nicht beantwortet werden muss. Das ist überhaupt nicht der Wunsch, den ich dahinter habe. Ich möchte jetzt gar nicht konkret da die wissenschaftliche Erklärung haben. Das ist schon so gut, wie es ist. Nur die Reaktion von Pike ist wirklich sehr, sehr unschön. Mhm. Und für uns als Zuschauer ist ja die Frage, nicht, wie funktioniert dieses Konstrukt USS Griffin, die eben so verborgene Ängste an das Tageslicht bringt. Was passiert da biologisch, was passiert da technisch? Nein, die wichtigste Frage ist, was macht sie denn mit dem Menschen? Und das passt genau zu diesem Thema Horror. Was macht ein solches Szenario aus einem Mensch? Das bringen manche Zombie-Filme zum Beispiel auch ganz gut auf den Punkt, wo sie dann plötzlich in dieser Entartung, völlig atypisch zum normalen Menschenbild, Reaktionen zeigen, die es so eigentlich nicht gibt. Mhm. Und so wird auch das Unbekannte, und das ist positiv, am Ende eben nicht bequem mit irgendeiner dummen technischen Erklärung abgehandelt, sondern man lässt es ganz bewusst stehen. Das ist stark. Und sie machen hier eben auch nicht den Fehler, dass sie dem Schiff dann unbegrenzte Macht oder vollkommenes Entfernen von Regeln geben, sondern nein, der Horror, der findet schon sehr bewusst und sehr kontrolliert statt. Mhm. Insofern, klar, es ist jetzt keine Goldstandard-Episode, es ist jetzt kein The Inner Light, was Picards gesamtes Leben verändert. Aber die Episode macht etwas wirklich gut, sie hat eine klare Atmosphäre, sie baut einen konkreten Spannungsbogen auf. Jede Antwort, die innerhalb der Erzählung gegeben wird, macht das Drama noch sehr viel stärker. Wir kriegen viel Neues zu Captain Kirk erzählt und vor allem auch, sie hat meine volle Aufmerksamkeit gefordert. Etwas, ja, was es bei Star Trek Episoden inzwischen sehr, sehr selten gibt. Und damit kombiniert sie das Ganze dann mit verstörenden Bildern und sie widersteht auch diesem billigen Drang, das Unerklärliche aufzulösen. Und damit ist sie natürlich keine philosophische Star Trek-Episode. Aber es ist eine gute Folge, die beweist, dass wir nicht immer nur so eine gesellschaftliche Abhandlung brauchen, um unterhalten zu werden. Und manchmal reicht halt da einfach auch ein kleines, verlassenes Schiff, eine tickende Uhr. Und so die Erkenntnis, dass der gefährlichste Feind da draußen ganz genau weiß, was du und ich uns eigentlich ganz heimlich wünschen. Und deswegen gibt es von mir auch eine sehr, sehr gute Wertung, nämlich auch 4 von 5 Punkten für den Griffin-Incident.
Stark, ja. Stark. Und das, was du eben gesagt hast, auch in Richtung Zombie-Filme, das ist ja primär gar nicht um Zombies geht, in vielen dieser Filme zumindest nicht, oder Serien, wie ich zum Beispiel The Walking Dead, sondern Menschen in eine Umgebung gebracht werden, in ein soziales Konstrukt, wo man quasi die Menschlichkeit neu erfährt, wie Menschen in Drucksituationen reagieren und wie sich vielleicht soziale Konstrukte auflösen und neue bilden. Und abseits von Technik und den ganzen luxuriösen Dingen Menschen in ihrer wahren Natur präsentieren. Und das hast du eben nochmal schön gesagt, das macht ja auch viele dieser Horrorfilme, gerade wenn es um Zombies geht, aus. Es geht da primär gar nicht um Zombies, ne, sondern es geht darum, wie verhalten sich denn die Menschen in dieser Umgebung. Und das haben wir natürlich auch hier so ein bisschen in dieser Episode kennengelernt.
Tja, und nächste Woche, da erwartet uns die Episode Human Best Friend. Ja. Okay. Und da glaube ich, geht es mal wieder ein bisschen lockerer zu, mein Lieber, glaube ich. Uff.
Ja, vielleicht kann man ja vorher irgendwie was rauchen oder so.
Sind das die neuen Tipps zur Feierabendgestaltung von Jens G. Punkt?
Ja, richtig, genau. Die ich ab 17 Uhr auch kostenlos immer in meiner Unternehmung an Mitarbeiter gerne verteile. Tipps fürs Leben.
Mein Tust du dann auch irgendwie mit Kristallen das Chakra ablösen oder so?
Nee, über den Punkt bin ich schon hinaus. Bei uns gibt's einfach Bier.
Ja, das ist sehr gut. Sehr gut, mein Lieber. Hopfen und Malz, ja. Gott erhalts. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auch so gegruselt habt. Und was für euch so vielleicht, also das wäre doch mal was, wenn jeder hier so mal seinen schlimmsten Horrorfilm in die Kommentare droppt.
Ja, ja. Gerne. Ja. Tipptopp. Also, liebe Freunde, das war's schon wieder von uns. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Daniel. Und ich wünsche euch noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
Kann ich nur zurückgeben, mein Lieber. Mach's gut. Also.